Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich den Zuhörenden an den Empfangsgeräten. Meine Wenigkeit trägt den Namen Endo und ich heiße euch herzlich willkommen zur Nana One Taschentuch Time, dem Podcast über Taschentücher. Ich habe heute einen ausgewiesenen Taschentuch-Experten engagiert, der uns in der Besprechung der heute mitgebrachten Exemplare ein wenig assistieren wird, und zwar den guten Gabby. Hallo Gabby.
Hallo Endo, freut mich hier sein zu dürfen.
Ja, sehr schön. Am Wochenende war ja eine Veranstaltung, die beim Taschentuch-Game eine große Rolle spielt, sozusagen die E3 der Taschentücher, und zwar die Icon in Bonn. Die ist nicht nur eine 18-plus- und LGBTQ-plus-Messe, sondern auch eine Taschentuch-Verkaufsveranstaltung. Zumindest gab es einen Stand, wo man die Milky Box-Taschentücher erwerben konnte. Gabby, du warst vor Ort und hast dir die Milky Box angesehen. Wie würdest du die beurteilen?
Ja, ich habe mir hier das Snuffy Wuffy Cummy Modell geholt von den Milky Box Taschentüchern, und das ist besonders reißfest und besonders sanft auch auf der Haut, und hat einen gewissen Zweck, denn damit soll man unerwünschte Flüssigkeiten von seinem Körper entfernen können, nachdem man ein bisschen Spaß gehabt hatte. Das habe ich natürlich ausgetestet und habe direkt über meinen ganzen Körper Kaffee verschüttet und war dann komplett getränkt in Kaffee. Habe überall
heißer
Kaffee.
Heißer oder kalter
Kaffee? Heißer, kochend heißer Kaffee.
Ja. Sehr schön.
Und der ging tatsächlich sehr, sehr gut weg. Also es hat alles gut aufgesaugt auch relativ schnell, sodass ich mir nur Verbrennungen zweiten Grades zugezogen habe.
Also würdest du schon sagen, das Snuffy Kami Kami Fickedy Fuckedy Modell ist zu empfehlen?
Richtig, richtig. Das Kami Fucky Jizzy Modell ist definitiv das beste Modell von den Milky Box Taschentüchern.
Alles klar. Ja, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wann die große Markteinführung kommt, wann es dann das dann auch in den normalen Supermärkten und Discountern zu kaufen gibt. Also ich fände es gut, wenn man die Milky Box dann demnächst im Aldi bekommt. Wenn es soweit ist, dann sagen wir euch natürlich sofort Bescheid. Danke, dass du heute hier warst. Danke, dass du uns dieses kleine Review mitgebracht hast. Wir schalten jetzt rüber zum Nana One Anime Podcast, die euch definitiv auch viel Spannendes zu erzählen haben. Also haut rein und bleibt vierlagig. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, liebe Zuhörende, und heiße euch herzlich willkommen zum 8. Sommerseason-Podcast 2025 hier bei Nana One. Ich bin euer Lieblings-Endo und mit dabei ist selbstverständlich auch mal wieder der Gabby. Hallo, Gabby.
Hallo, ich bin euer Hass-Gabby.
Ich glaube, vor 10 Jahren warst du für manche Leute tatsächlich der Hass-Gabby.
Ja, zum Beispiel für dich.
Ja, das stimmt. Ich war damals, ich habe ja als wie alt war ich da? Da war ich, vor 10 Jahren war ich 16. Da habe ich den Nana One Anime Podcast ja auch schon gehört. Den gibt's ja schon seit 2012. Und ich weiß noch, dass Gabby ständig, da hatte Gabby ja seine Edge-Phase. Da fand er ja fast alle Anime scheiße. Und vor allen Dingen alle ernsten und emotionalen Anime fand er scheiße. Und ich weiß noch, ich habe den Anime-Podcast eine ganze Weile nicht mehr gehört, nachdem du ein Review, dein Bonus-Content-Review zu Fate Stay Night Unlimited Blade Works zum Besten gegeben hast und dann nur so erzählst, es gab noch nie eine Geschichte mit so einer Anhäufung von Deus Ex Machinas, und das war alles so unfassbar dumm und scheiße, und am besten waren noch die Gore-Momente, weil ich da lachen musste. 4 von 10.
UBW habe ich eine 5 gegeben.
Okay, auf jeden Fall habe ich dann wirklich, glaube ich, für ein halbes Jahr oder so den Podcast nicht mehr gehört, weil ich so sauer auf dich war.
Boah.
Und jetzt sieh dich an. Jetzt gibst du Heaven's Feel eine 8. Hast du dem eine 8 gegeben?
Ich glaube ja. Warte mal, ich prüfe das mal kurz. Heaven's Feel. 8 von 10 für Film 1, das ist korrekt. Film 2 auch eine 8. Und Film 3 auch eine 8. Ja, 8.
Ja. Guck, deswegen können wir jetzt Freunde sein.
Muss ich wohl Fate mal irgendwann alles rewatchen, um das nochmal neu evaluieren zu können.
Solltest du tun.
Nachdem ich jetzt tiefer im Franchise drinnen bin, zumindest so ein bisschen. Ich kratze, glaube ich, immer noch da sehr an der Oberfläche, aber...
Man,
etwas tiefer.
Kommt drauf an, was man als tief bezeichnet. Also ich meine, du hast ja, glaube ich, fast alles an Anime-Adaptionen gesehen.
Ja, Apocrypha
hast du ja, glaube ich, nicht gesehen. Apocrypha, Extra und die Grand Extra, Order Sachen.
Genau, die drei Sachen fehlen mir.
Genau, aber du
und,
hast
und, jetzt und alles, was... Dean, das ich zu, bis Folge 5 okay. oder so gesehen habe.
Ja, das sollte man eigentlich dann auch schauen. Aber dann hast du ja fast alles geschaut aus dem Main-Kanon. Also kommt halt drauf an, wen du fragst, ne? Wenn du jetzt so einen richtigen Type-Moon-Ultra fragen würde, der würde dich selbst auslachen, wenn du alle Anime gesehen hast, weil die Anime ja auch nur an der Oberfläche kratzen. Wenn du einen noch heftigeren Ultra fragen würdest, dann würde der dich auslachen, wenn du den Anime gesehen und die Visual Novels gespielt hast, aber nicht die Prototype-Fragments-Light-Novels von Hikaru Sakurai, die es nur mit einer extrem schlechten Fan-Translation gibt. Oder Fate Extra CCC, von dem nur eine von drei Routen überhaupt übersetzt wurde.
Und die Fate oder Type Moon Ultra, 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 Ultras würden mich generell auslachen, weil ich die Sachen sowieso lokalisiert konsumiert habe und nicht extra Japanisch gelernt habe, um sie in der reinen Ursprache zu konsumieren.
Dass du Tsukino Sango nicht gelesen hast und diese ganzen anderen obskuren Nasu-Kurzgeschichten, die er irgendwann mal geschrieben hat.
Yes.
Ja, so ist das. Naja, aber die habe ich auch nicht gelesen. Also so, dann bin ich wohl auch.
Aha, was bist du für ein Fate-Fan?
Ansonsten kann ich noch sagen, mein Herz wurde zerrissen. Ich habe ja letztes, also das habe ich, glaube ich, im Podcast noch gar nicht erzählt. Ich habe ja, lese seit einer ganzen Weile Domestic Girlfriend. Ich fand ja den Anime tatsächlich ganz gut. Das soll jetzt kein Riesen-Review hier werden oder so. Ich fand den Anime tatsächlich gut.
Letzte Woche im Podcast über...
Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr einen Stream, wo wir den Podcast live aufnehmen und ihr dann Bonus-Content wie das zum Beispiel bekommt. Nee, ich habe das angefangen zu lesen vor einer Weile, weil ich den Anime wirklich, wirklich gerne mochte. Ich glaube, ich habe damals auch ein Blitz-Review hier gegeben dazu. Und ich habe dann angefangen, den Manga zu lesen, weil er geht ja unendlich viel weiter als der Anime. Also der hat ja 28 Bände und ich glaube, der Anime adaptiert davon 4 oder 5. Also der kratzt wirklich nur an der Oberfläche. Und dann habe ich das immer in langweiligen Vorlesungen gelesen. Und letzte Woche hatte ich ein Blog-Seminar und da habe ich dann angefangen, wieder Domestic Girlfriend zu lesen. Und ich war da so, langsam ging es aufs Ende zu. Und auf einmal fängt die Handlung so richtig, geht so richtig ab und schmeißt mir so Plotentwicklung entgegen, die so genau meine Buttons pressen, was mich mitnimmt in Geschichten. So, und ich war übelst fertig und ich habe richtig geheult. Ich habe da in der letzten Reihe gesessen im Hörsaal und geheult. Und dann habe ich mir gedacht, so, boah, hatte ich am Freitagabend so einen Kick, wo ich mir gedacht habe, ey, Digi, Alter, ich kann mich jetzt emotional auf nichts anderes einlassen. Ich pausiere jetzt für heute meinen Hibike Rewatch und lese jetzt Domestic Girlfriend zu Ende. Und dann habe ich wirklich 7 Bände Domestic Girlfriend an einem Abend geballert. Und hat mich durch komplett jegliche Gefühlslagen geschickt. Der Hate zum Ende ist berechtigt, die Morddrohung nicht, aber es ist schon wirklich ein ziemlich beschissenes Ende. Es ist ein Haremende in Disguise, wo alle Charaktere plötzlich komplett out of character handeln und komplett anders als in der bisherigen Handlung. Das Ende macht quasi auch die komplette Handlung obsolet, weil alle Problemstellungen, die sich quasi der Handlung ergeben, hätte es nicht gegeben, wenn es sofort dieses Ende gegeben hätte. Ja, deswegen. Aber es ist trotzdem ein toller Manga. Ich finde trotzdem, es gibt kaum einen Manga, der wirklich so emotionale, romantische Dynamiken so akkurat einfängt. Und ja, da gehört auch manchmal Drama dazu. Aber Menschen machen halt Drama so. Es ist normal, dass Menschen verhalten sich nicht wie perfekt geschriebene Anime-Charaktere, sondern wie Menschen, die eben auch mal rumficken und auch mal eifersüchtig sind und auch mal sauer sind. Und das fängt Domestic Girlfriend, finde ich. Also ich finde, es hat für einen Romance-Manga eine ziemlich akkurate Charakter- und Dynamikzeichnung. Eben bis auf die Grundprämisse, die ist natürlich eine Harem-Prämisse und halt das Ende. Das Ende ist halt auch komplett weird. Aber alles dazwischen, die 28 Bände dazwischen, waren ein Hochgenuss. Die haben mich voll mitgenommen. Ist genau das, was ich bei einem Romance-Manga geil finde. Ja, aber jetzt habe ich fertig und auf der einen Seite bin ich wirklich sehr, sehr traurig. Also es ist wirklich so dieser After-Manga-Blues, dass ich wirklich richtig sad bin einfach, dass es vorbei ist, weil ich noch mehr von diesen, ich habe das halt 28 Bände gelesen. Ich glaube, das ist der längste Manga, den ich bis jetzt gelesen habe und ich will eigentlich noch mehr von diesen Charakteren und ich will jetzt eigentlich mich nicht davon verabschieden müssen und so. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch gut, damit jetzt abschließen zu können und mein Herz nicht mehr in regelmäßigen Abständen auswringen zu lassen. Ich meine, ich habe jetzt vor diesem Stream angefangen, Hibike Staffel 2 anzufangen und bin dann auch wieder super reingekommen. Und das wird dann wahrscheinlich, da kann mein Herz sich dann quasi weiter bewegen in die Richtung. Aber ja, auf jeden Fall mein Erlebnis mit Domestic Girlfriend. Das wollte ich hier verarbeiten, ist wahrscheinlich so ein bisschen Coping, so ein bisschen das Verarbeitung, damit fertig werden. sich verabschieden können.
Nee, also da lobe ich mir doch lieber Kiss Exist mit dem offenen Haar am Ende, wo der Hauptcharakter am Ende einfach eine riesengroße Mega-WG mit sämtlichen weiblichen Charakteren, die jemals in der Serie vorkamen, gründet und sie alle schwängert.
Geil.
Geil.
Das lese ich dann als nächstes.
Ja, mach das mal.
Nein, ich fand Kiss Exist scheiße. Gut, ja, News gibt's wieder nicht heute, weil wir haben ja gesagt, das ist ja unsere XXL-Streaming-Woche momentan, nichts so wie passiert. In einer Woche drei Podcasts aufnehmen. Genau, und es wäre einfach, also wir blicken jetzt auf zwei Tage zurück. Es war, den letzten Stream haben wir am Donnerstag gehabt, jetzt ist Sonntag. Deswegen,
Tschüss, ja. Tschüss zu Kaisen, Staffel 3 startet im Winter. Mappa macht schon wieder viel zu viel Mappa-Dinge. Also die produzieren aktuell irgendwie 7 Serien, die nächsten 2 Seasons rauskamen. Das ist eine ganz, ganz frische News von heute. Genau. Aber ansonsten nichts. Es ist nichts passiert in der Anime-Welt. Deshalb gucken wir mal ein Stückchen zurück, nämlich an zu den Serien, die im Juli gestartet sind. Wir beginnen heute mit The Water Magician im japanischen Titel Misusokusei no Mahotsukai. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Digga, was war denn das?
Meine Stimme ist noch nicht so ganz geölt, glaube ich.
Okay. Eine Light Novel-Adaption von Typhoon Graphics und Wonderland. Typhoon Graphics hatten wir in der Winterseason zuletzt mit Anyway I'm Falling in Love with You und letztes Jahr unter anderem mit Dahlia in Bloom. Und Wonderland hat diesen Titel hier als sein Erstlingswerk. Das ist ein ziemlich frisch 2022 gegründetes Studio. Kleines Aushilfsstudio. Ist jetzt aus nichts direkt entstanden heraus. Keine Ahnung, was die so für Ursprünge haben. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts gefunden. Die Novel of 2020 als Regisseur haben wir Satake Hideyuki. Auch der hat hier sein Regiedebüt, war zuvor Assistenzregie bei Delicious in Dungeon, kommt also so ein bisschen aus dem Trigger-Kosmos. Bin mal gespannt. Also das soll ja ein nicht shittiger Isekai sein, diese Season. Und ich habe das Opening schon gesehen. Das Opening sieht sehr krass aus. Aber
ich
glaube mal
nicht mehr daran, dass nicht shittige Isekais existieren. Isekais haben mich zu oft dirty gedoet.
Beziehungsweise
nach 2016 haben die Leute aufgehört, nicht shittige Isekais zu produzieren.
Ich weiß ehrlich gesagt, doch, es ist ein Isekai. Es ist diesmal tatsächlich wieder ein klassischer. Erster Satz steht direkt reincarnated. Es scheint tatsächlich ein klassischer Isekai mal wieder zu sein. Kein so ein komischer, neumodischer Fantasy-Anime, wo Menschen nativ in der Fantasy-Welt geboren werden oder so. Und Schwachsinn. Also, wieder was. Mal wieder was hier. Da ist hier. Auf geht's.
Der Wassermagier, der die Welt regieren soll.
So, Endo. Wir waren ja dieses Wochenende auf der Icon und ich hab dir da ein bisschen Wasser mitgebracht von dort. Möchtest du mal sehen?
Oh, ja, gern.
Hier, bitteschön. Ist kein Etikett drauf, nicht wundern. Das ist spezielles Icon-Wasser und die Milchgetrübung auch ignorieren. Das ist ganz normales Wasser. Möchtest du mal probieren?
Eigentlich nicht so gerne.
Das
riecht schon so komisch.
Ja, also kannst du ja mal den Geruch beschreiben.
Naja, so ein bisschen säuerlich. Aber auch irgendwie mit einer bitteren Note. Es riecht auf jeden Fall nicht wie Milch, es riecht auch nicht wie Wasser, wobei Wasser ja eigentlich nach nichts riecht, so im Großen und Ganzen. Eigentlich schon ziemlich widerlich so. Und es hat auch gar nicht so eine wirkliche flüssige Konsistenz, sondern ist eher sehr, sehr zäh. Und ich möchte fast schon sagen, es gleicht eigentlich eher Sperma.
Also der Typ, der mir das für 15 Euro verkauft hat, der meinte, das wäre halt einfach Wasser aus der Icon-Quelle.
Ja, aber hast du auch gesehen, dass der Typ hinterm Zelt den Deckel abgeschraubt hat und dann, naja, hast du das gesehen?
Das an der Quelle gefüllt hat.
Ja, hat er gemacht.
Okay, also es ist gutes Mineralwasser aus der Icon-Quelle.
Ja, du kannst es ja trinken.
Ich wollte eigentlich dir den ersten...
Nein, ich bin allergisch gegen die Icon.
Okay, dann probiere ich mal. Alter, das schmeckt ja wie Gerolsteiner. Bruder. Oh Gott, da muss ich erstmal drauf klarkommen.
Deshalb wollte ich es nicht trinken.
Endo, erzähl mal den Leuten, worum es geht.
Der Rio stirbt. Und nachdem er stirbt, landet er in dieser weißen Isekai-Zwischenwelt, die es irgendwie in jedem Isekai gibt, wo der Gott ihn fragt, hey, hast du Lust, neugeboren zu werden? Und wenn ja, dann wie? Oder irgendwie sowas fragt er den. Und der wird dann tatsächlich neugeboren in einer europäisch-mittelalterlichen Fantasy-Welt.
Oh.
Und da gibt es Monster wie riesige Tiere.
Oh.
Und es gibt auch Goblins, die hat man im Opening mal kurz gesehen. Es gibt aber auch, aber man orientiert sich auch an der europäischen Mythologie, denn es gibt einen Dallahan. Erinnert mich an meine Irlandzeit und komische Drachen und so drachenartige Vogelwesen und ganz viel geilen Shit. Und der Ryo, der meistert jetzt auch die Wassermagie und guckt jetzt, wie er Wasser bändigt und auch Eis. Also ist er auch irgendwo der Eisklingenmagier, der die Welt regieren soll. Und jetzt macht er halt das halt und dann kämpft er immer mal wieder gegen so Monster und erlebt wundersame Dinge.
Ja, also nicht beschissener Isekai war das, was ich zu dem Ding so ein bisschen gelesen habe, dass das so ein bisschen, dass der so zumindest so ein bisschen herausstechen soll aus dem Einheitsbrei. Aber wohl in erster Linie aufgrund seiner Produktionswerte. Ich würde sagen, wir fangen mal beim Positiven an. Er ist zumindest stabil inszeniert gewesen. Da war eine.
Auf jeden Fall.
Er hatte eine Vision, regietechnisch. Wollte in der ersten Folge besonders diesen typischen Tutorial-Beginn, den sehr viele Titel dieser Sorte haben, wollte er mal so auf eine sehr chillige Art und Weise mit aber auch einem mega angenehmen Soundtrack, der teilweise ein bisschen über die Stränge geschlagen ist und ein bisschen zu episch war für das, was da, oder zu emotional war für das, was da gezeigt wurde, untermalt hat. Und das war ganz nett. So, ne? Also es war der gleiche, ich lerne jetzt meine Fähigkeiten und sitze alleine im Wald da und treffe auf die ersten paar Monster Isekai-Tutorial-Schlons, den wir schon 100.000 Mal gesehen haben in den ersten Folgen von dieser Sorte. Es ist auch wieder so ein Ding, wo wir nach dem ganzen Tutorial-Schlons, der immer gleich abläuft, überhaupt keinen Plan haben, in welche Richtung das jetzt gehen wird, aber es wird wahrscheinlich in die gleiche Richtung gehen wie alle Anime dieser Sorte. Und ja, das ist es jetzt halt. Wir haben teilweise sehr ambitionierte Storyboards, die das Animationsteam dieser zwei sehr kleinen Studios nicht unbedingt optimal umsetzen kann. Aber auch hier, die Bemühungen waren da. Der Regisseur hat vielleicht ein bisschen mehr erwartet, nachdem er da so ein bisschen aus dem Trigger-Kosmos kam, er hier mit diesem Team umsetzen konnte. Aber es wurde zumindest irgendwie versucht und sah irgendwie ganz nett aus, wenn auch nicht ganz so durchpoliert. Bis auf das Opening, das tatsächlich sehr, sehr schick aussah. Auch das hatte so ein paar kleine Problemchen. Aber alles in allem, ne, Inszenierung, Produktionswerte, kann ich jetzt nicht groß meckern. Besonders für einen Titel dieser Sorte. Da gab es schon deutlich Schlimmeres. Wäre der bei Maho-Film gelandet, dann ja, hätte man den gleich komplett abschreiben können.
Also ich habe mir so ein bisschen so die Frage gestellt, so ich hatte jetzt in letzter Zeit, ich bin ja desillusioniert, das werden ja regelmäßige Hörer dieses Podcasts wissen, weil ich immer wieder Isekais aus den letzten Seasons eine Chance gegeben habe, wo ich mir dachte, oh, die sehen ja doch eigentlich ganz interessant aus und ein bisschen besser als der ganze Isekai-Slop. Und ich meine, ich weiß ja, dass Isekais gut sein können. Ich meine, ich habe ja eine massive ReZero-Hype-Phase Anfang des Jahres gehabt. Deswegen, also man kann im Isekai-Setting geile Stories erzählen, aber ich bin ja von jedem einzelnen dieser Titel enttäuscht worden. Ob jetzt der Red Ranger in Another World oder hier, wie hieß das Ding nochmal, mit dem Mädchen und dem Schleim. Digga, das hat doch voll den simplen Titel. Auf jeden Fall mit diesem Mädchen, das irgendwie ausgestoßen wird und dann trifft sie auf diesen Schleim.
Weakest Tamer.
Genau, Weakest Tamer oder zuletzt Welcome to Japan, Miss Elf und so weiter. Und jedes einzelne Mal ist dieser Titel nach einem vielversprechenden Anfang zu ultra-generischem Isekai-Ranz geworden. Da ging es dann nur um in den Dungeon gehen, um den Drachen zu besiegen und das Item zu kriegen. Oh nein, die Banditenbande hat unsere Freundin entführt. Dann müssen wir jetzt in einem Kampf, der sich über 3 Folgen streckt, in das Banditenversteck vordringen und dagegen die Gegner kämpfen. Und es ist so, das, also ich bin durch mit diesem Genre. Ich hab's 3-mal in wirklich, wirklich besten Ambitionen versucht und bin jedes Mal enttäuscht worden. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich mich hier nicht vielleicht freuen soll, dass hier ein Isekai ist, der das relativ straightforward played. So, der hat keinen Gimmick so wirklich. Der hat keinen interessanten Aufhänger oder so. Da steht Wassermagier drauf und Wassermagier ist, was wir bekommen.
Ja, aber ist nicht mal ein super langer Titel, der mehr verspricht oder so. Es ist einfach nur Wasser und ein Magier. Und die machen
aber
zusammen.
Aber es war inhaltlich halt trotzdem komplett uninteressant. Also es war halt wirklich nur Tutorial-Slop. So anhand des Openings würde ich mir so ein bisschen zusammenpuzzeln, dass er jetzt so ein bisschen rumreist und dann verschiedene, überwiegend weibliche Freunde findet, mit denen er dann bestimmt auch hier und da mal eine zarte Romanze am Laufen hat und so weiter. Aber das ist so Content, ja, wenn man die Charaktere und die Charakterrelation wirklich, wirklich gut geschrieben kriegt, so wie zum Beispiel in Mushoku Tensei, dann kann sowas nice sein. Aber ich glaube nicht, dass der Anime das kann. Das ist einfach mein reiner Pessimismus. Ich glaube nicht, dass der das hinkriegt. Ich glaube, das wird generisch wie Fick bleiben bis zur letzten Folge. Und es wird hübsch, überdurchschnittlich hübsch aussehen. Es wird überdurchschnittlich gut inszeniert sein und wird vielleicht ein bisschen atmosphärischer sein als die meisten anderen Anime dieses Genres. Aber ich glaube, ansonsten wird der nicht viel können, was nicht schon besser gemacht wurde. Ja. Und ich fand die erste Folge chillig. Ich fand das eigentlich voll nice, wie der da so in seiner Hütte gelebt hat und dann da, Holz gehackt hat und gekocht hat und sich ein heißes Bad gemacht hat und so weiter. So, das fand ich eigentlich ganz entspannt so. Ich fürchte nur, dass, ganz im Ernst, wenn das jetzt 12 Folgen Isekai Judo Camp wäre, count me in, da wäre ich voll dabei. Das würde ich voll feiern. So einen chilligen Kampf-Isekai-Anime, so ohne Kämpfe und ohne Dämonenkönig und was weiß ich nicht alles. Aber ich fürchte, das wird der nicht sein, weil wir hatten ja schon in der ersten Folge einen großen Kampf. Deswegen.
Ja, das Opening sah jetzt auch eher danach aus, dass da ein paar Leute sich rumtrommelt und dann
wird kein
chilliger
Anime
und
sein.
Nee.
Genau. Nee, kannst vergessen. Deswegen. Also ich find's dann, also ich appreciate all die Mühen, die hier von Seiten des Anime-Produktionsteams reingeflossen sind. Und wenn man auf diese immer gleichbleibenden Story steht, so wie ja zum Beispiel dein Mitbewohner, du hattest ja schon ein paar Mal erzählt, dass der sich jeden Isekai-Trash anschaut.
Der wird den hier mega abfeiern. So, der mag
genau,
das sowieso,
glaub,
wenn so
Leute
diese Titel so chillig starten und so und dann eher so eine abgeklärtere Story erzählen. Bin ich zumindest ein bisschen happy für die Zielgruppe, die sich den ganzen Isekai-Slop reinziehen. Die bekommen dann zumindest hier mal eine Produktion, bei der zumindest ein bisschen Hirnschmalz reingeflossen ist. Also Hirnschmalz nicht in die Story, sondern in das Gesamtpaket, die Inszenierung und so. Aber für alle anderen, weiß ich nicht, sticht für mich jetzt nicht krass raus. Und
kann
also,
ich mich anschließen.
Ich habe übrigens gerade entdeckt, auf AniDB gibt es ein neues Feature, das ist jetzt noch nicht zu allen Anime ausgerollt, heute nur zu diesem einen Anime. Die predikten jetzt, wenn du da deine Anime-Liste mit Bewertungen drin hast, predikten die, welche Bewertung du für den Anime geben wirst. Das können wir jetzt mal testen. AniDB predicted, dass ich diesem Anime eine 6,79 geben werde.
Klingt ja nicht allzu schlecht.
Ja. Mal gucken.
Dann rein da, Gabby.
Alles klar. Dann kommen wir mal zu den Zahlen. Auf MRL haben wir eine 7,17 bei 15.778 Bewertungen. Stand hier der 27.08.2025. Unsere Community gibt eine 3,83 bei 12 Bewertungen. Endo.
Eigentlich hätte ich das machen müssen, aber nach dir.
So, tatsächlich. Also ja. Ich bin noch im Chaos-Modus von letzten Donnerstag, als alles chaotisch war.
Sehr schön. Ich gebe hier eine 4 von 10. Es war sympathisch, es sah schön aus, hatte eine schöne Atmosphäre, es täuscht aber nicht hinweg, dass der Inhalt wirklich sehr, sehr uninteressant war und ich glaube, spätestens, wenn der Kampf verschwindet und wirklich durch wir müssen in den Dungeon, um das seltene Item zu finden oder wir machen den großen Kämpferwettbewerb im Kolosseum in der Mitte der Stadt, spätestens da wird's mich dann wahrscheinlich verlieren, egal wie hübsch es aussieht, zumal es ja auch jetzt kein Sakuga-Fest oder so war, es war einfach nur ganz nettes visuelles Design. Deswegen nein, 4 von 10. Ich glaube nicht, dass das was für mich ist. Gabby.
Ja, schließe ich mich an. Ich gebe ebenfalls eine 4,0 von 10. Und da war AniDB mit seiner 6,79 von 10 ein bisschen knapp daneben. Schade. Dann kommen wir zu Anime Nummer 2 heute. Und zwar ist das Necronomico and the Cosmic Horror Show. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Ein Original-Anime von Studio Dokumi und Samurai Pictures.
Studio Dokumi.
Studio Dokumi.
Haben jetzt ein eigenes Anime-Studio gegründet.
Richtig, richtig.
Geil.
Ja, Studio Dokumi oder auch Gokumi hatten wir im letzten Podcast schon mit Silent Witch. Und Samurai Pictures ist ein reines CGI-Studio. Die haben unter anderem das CGI im Film Bubble gemacht, die jetzt hier für den CGI-Part von dem Ding zuständig sind. Autor ist Uesu Makoto, der hat mit Yuki Yuna und Rumble Garandol schon zwei Titel geschaffen, die ich sehr, sehr gut fand. Mal schauen, vielleicht kann er ja jetzt noch einen Titel schaffen, den ich sehr gut finde. Die Bewertungen nach zu urteilen wahrscheinlich eher nicht, aber mal schauen. Vielleicht wird es ja so ein Geheimtipp. Regisseur ist Matsune Masato, den hatten wir zuletzt mit The Stories of Girls Who Couldn't Be Magicians und Reign of the Seven Spellblades. Als Charakterdesigner fungiert Suzuki Jiro, der Charakterdesigner von Revenger und Late Backers. Und beim Soundtrack haben wir mal wieder Evan Call, bekannt durch die Soundtracks von Violet Evergarden und Frieren. Jo, das war ein Titel, den wollten wir eigentlich im allerersten Podcast dieses Season schon besprechen. Der war schon ausgewürfelt. Und dann habe ich den rausgenommen, weil das einer dieser Titel war, die auf Crunchyroll dieses Season mit KI-Subs veröffentlicht wurden in den ersten Tagen. Und deshalb ist er jetzt erst dran. Die sind zwar schon lange ausgetauscht, das war ja dann bloß nach drei, vier Tagen oder so, hat Crunchyroll dann die KI-Subs durch anständige Subs ausgetauscht. Aber nur noch mal hier als Randnotiz, das war einer dieser Titel. Und den kann man sich jetzt aber mit ordentlichen Subs anschauen. Auf geht's.
Gabby.
Ja.
Ich hatte mir für den Anime hier eine Wetten, das an Mod überlegt, aber weißt du was, du Flitzpiepe?
Hä?
Weißt du was, du olle Sau?
Hä?
Ich mach hier gar nichts mehr. Ich scheiß auf den Podcast. Ich mach jetzt mein eigenes Ding. Die Nana One Gabby ist ein blöder Depp-Time.
Nani,
siehst du diesen Mittelfinger? Siehst du den? Yo!
Oh.
Ich scheiß jetzt nämlich auf alle! Außer du fasst jetzt einmal die Story von dem Anime zusammen.
Ja! Es geht um die Miko. Die Miko ist eine fette geile Streamerin, die hat fast 100.000 Abonnenten auf Twitch und ist so ganz, ganz oben bei den Größten dabei, hat auch einen Clip-Kanal und einen Cutter, der sie viel zu viel Geld bezahlt und dem sie jetzt gesagt hat, Digga, ich kann dir keine 10.000 Euro im Monat bezahlen, Digga, checkst du, das ist crazy, das ist so viel wie ein Chefarzt verdient und tamam, Bruder, aber das geht so nicht weiter. Anyway, es gibt aber gerade eine mysteriöse Unfallserie beziehungsweise Koma-Serie in der Twitch-Welt, denn jeder Twitch-Streamer, der 100.000 Abonnenten erreicht, der fällt in ein Koma. Und das hält Miko aber nicht davon ab, weil Stream ist ihr Leben und sie hat sonst nichts, also ballert sie ordentlich rein und um die größte Streamerin zu werden, aber es ist halt noch so ein bisschen, ist noch ein bisschen hin bis zu den 100.000 Abonnenten, deshalb braucht sie Sponsoren. Und Holy Sponsorship hat jeder, haben ja sogar wir, ne? Nana One 5 für 5 Euro Rabatt, scheiße, ich habe das schon gar nicht mehr richtig im Kopf, aber
5%
waren es, da waren es 5%, nee, es war Nana One 10 für 10% Rabatt und Nana One 5 für 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Ne? Genau. Deshalb braucht sie endlich mal einen Sponsor, damit die Kohle reinflattert, weil sonst kann sie ja nichts bezahlen und so und muss irgendwo auch ihre Miete bezahlen können. Und eines Tages bekommt sie eine Nachricht, beziehungsweise bekommen mehrere Streamer eine Nachricht, eine Einladung in einen alten abgelegenen Vergnügungspark, lädt ein neuer Sponsor ein. Und um die fetten Sponsorgelder, die sehr vielversprechend aussehen, abzugreifen, reisen alle diese Streamer in diesen abgelegenen Vergnügungspark, was natürlich absolut nicht sus ist, aber keiner hinterfragt das. Ja, es stellt sich heraus, in diesem Vergnügungspark ist ein geheimes VR-Labor, in dem neue VR-Technik ausgetestet wird. Und so bekommen alle diese Streamer eine VR-Brille auf den Kopf, beziehungsweise müssen sich in so einen VR-Pod reinsetzen, wo sie ganz körpermäßig in so ein VR-Game reingepackt werden, was dann so ein bisschen, ja, wie ein Switch-Familienspiel Squid Game aussieht. Und ja, einige schaffen es durch das Squid Game Spiel, einige schaffen es nicht. Und die, die es schaffen, die stehen plötzlich vor einer Gruppe von Aliens und die den eröffnen, ja, wir sind irgendwelche Aliens und die sich jetzt nur in dieser VR-Welt hier manifestieren können und wir sind die neuen Sponsoren und ihr müsst jetzt für uns spielen, um den Alien-Firma-Sponsorenvertrag zu bekommen. Stellt sich heraus, die in dem Spiel verloren haben, die hängen jetzt plötzlich am Faden und sind quasi irgendwie so erhangen, aber noch nicht ganz tot oder so. Und ja, auf jeden Fall sterben da möglicherweise Menschen. Und die Aliens sind auch dafür verantwortlich, dass die Streamer mit 100.000 Abonnenten alle ins Koma gefallen sind. Verrückt!
Verrückt, verdreht, verkehrte Welt. Ja, ich muss sagen, für mich hat sich die Erfahrung dieser Folge quasi so in zwei Teile geteilt. Es gab den ersten Teil, wo ich ehrlich gesagt dich ja auch gefragt hatte, ob das hier ein Kinderanime ist. Weil, ja, es war halt Nintendo Familienspiel Squid Game, ne? Also man hat die Charaktere in einer CGI-Welt in süßen Chibi-Varianten gesehen, wie sie irgendwelche Takeshis Castle-like Parcours-Spiele spielen. Und dabei sich wahnsinnig dumm anstellen. Und es gibt einen Charakter, der ihnen, keine Ahnung, da sind so Plattformen, die so in regelmäßigen Abständen aus so einer Wand rein und raus fahren. Also in die Wand rein und wieder raus. Und da müssen sie so über diese Plattformen springen. Und es gibt einen Spieler, der den erklärt, okay, pass mal auf, der Pro-Gamer, ihr müsst hier die richtig heftigen Strats auspacken. Also vergesst mal, was ihr bei Dark Souls und Elden Ring und all diesen Casual-Games gelernt habt. Jetzt bringe ich euch mal die richtigen Pro-Gamer-Taktiken bei. Ihr springt nur, wenn die Plattform ausgefahren ist. Und ihr wartet darauf, dass die ausfährt.
Boah.
Das ist die Taktik. Also,
mind genau. Blown.
Ja, und dann sehen wir die halt dabei, wie sie diese Kiddie-Spiele da spielen und so weiter. Und ich finde, es hat sich wirklich so ein bisschen wie ein Kinderanime angefühlt in dieser Passage. Und ich dachte mir so, ah ja, ist das vielleicht so einer dieser Kinderanime, die sich jetzt so an die neue Generation richten wollen, die halt mit solchen Sachen wie Streamern und so aufwächst. Und ich meine, wir hatten ja schon, hatten wir nicht sogar schon mal irgendeinen Social-Media-Kinder? Hatten wir nicht dieses Magical Girl-Ding, was auch irgendwie was mit Handys oder so zu tun hat? Oder Social-Media oder so? Irgendwie sowas hatten wir doch mal. Und oder dieser Brainrot-Anime, den wir vor ein paar Seasons hatten. Und da dachte ich mir, gut, vielleicht ist das so einer dieser Anime. Ja, und dann hat er ja Madoka gepullt in der zweiten Hälfte. Und dann wurde es auf einmal relativ ernst. Und dann sind Leute beinahe gestorben.
Also ich würde jetzt nicht sagen, Madoka gepullt, weil wir ja schon im Vorfeld diese ganzen Streamer hatten, die ins Koma gefallen sind auf mysteriöse Art und Weise.
Ja, das war ja auch ein Witz.
Okay.
Also kleiner Spoiler, ich finde nicht, dass dieser Anime mit Madoka vergleichbar ist.
Ach so.
Aber er ist halt plötzlich sehr ernst geworden. Er hat halt so ein 180 hingelegt. Also das mit den Streamern, ja, klar, das wurde erwähnt am Anfang. Aber ich fand, es war nochmal was anderes, als man da die halb erwürgte Streamerin in den Seilen hängen gesehen hat. Weil da war es dann definitiv kein Kinderanime mehr. Und dann wurde auch so ein bisschen, ja, so Backstory ausgepackt, dass irgendwie die Chef-Alienin sich die Form nimmt von der Juri-Freundin, von der Hauptcharakterin, ja, die ins Koma gefallen ist und jetzt sie quasi als Avatar hat. Und das findet die richtig scheiße. Und dann wird die Hauptcharakterin unfassbar fucking edgy, deswegen auch meine Anmod und zeigt allen den Mittelfingern und wird so
raged komplett sich dort einen ab. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich großartig, wie sie sich da komplett einen abgeraged hat. Für mich war das
so ein Trigger-Charakter.
Genau, für mich war das auch irgendwie so ein bisschen dreigeteilt eher so. Also es ist so der Teil vor dem Spiel, den fand ich relativ kreativ so, weil so die ganze, also das ganze Ding ist ziemlich stylisch, so von der Inszenierung her. Sehr kunterbunt, aber irgendwie auch treffsicher, hat sehr cartoonige Charakterdesigns, die ich ziemlich cool finde. Und ja, war so am Anfang so, also das ganze Ding hat sehr viel Energie, was mich auf jeden Fall an vielen Stellen gut bei der Stange gehalten hat. Das erste Drittel war halt so die Einführung und so, und die war aber, die hat eigentlich einigermaßen gebockt, so, weil halt relativ viel Energie drin war. Dann kam dieser Ingame-Teil, den ich ziemlich beschissen fand. Also da hat er mich dann schon fast verloren, weil das waren weder irgendwelche interessanten Spiele, noch war das irgendwie, das war einfach auch zu lang, das war zu viel. Weiß ich nicht, es war halt überhaupt nicht engaging und hat mich da einfach so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Und dann kommt das letzte Drittel, wo dann so das mit den Aliens revealed wird und sie sich dann, die Hauptcharakteren sich komplett ein upraged und so, und dann war ich irgendwie wieder ein bisschen drin. Dann hat das wieder ein bisschen gebockt, weil einfach die ganze Zeit nur rumgeschrien wurde und sie gesagt hat, ihr verfickten Hurensohn Aliens, ich fick euch in den Arsch und ess eure Hamster. Und ja, also das fand ich wieder ganz nett, aber ich bin trotzdem irgendwie hier gerade so ein bisschen ratlos. Also bewertungstechnisch auf MRL ist das Ding irgendwie so ganz, ganz unten in der Season angesiedelt. Also klingt, da habe ich jetzt wirklich so erstmal erwartet, dass das wirklich der absolute Oberranz wird. Fand ich, war es jetzt nicht unbedingt. Aber ich kann auch noch nicht so richtig einschätzen, ob das jetzt was Nices wird. Also wie gesagt, ich fand ihn kreativ. Der hat irgendwie ein bisschen gebockt. Der hatte so diese Art von Energie, die ich bei solchen Titeln erwarten würde. Es waren irgendwie so edgy Charaktere, die so ein bisschen einen auf cool gemacht, aber ein bisschen auf schul cool gemacht haben oder too cool for school, was ich im Podcast ja schon ganz oft kritisiert habe bei so Anime wie Classroom of the Elite oder so, wo mir die Charaktere mega derbe auf den Arsch, auf den Sack gehen. Waren eigentlich ja auch solche Charaktere, die mir eigentlich komplett auf den Sack gehen müssten, aber eigentlich gingen sie mir jetzt nicht so sehr auf den Sack. Also war eigentlich so, ich glaube, durch die Cartoonigkeit und so hat es das Ganze wieder ein bisschen abgefedert für mich und hat dann ganz gut funktioniert. Sah schick aus. Also abseits von dem Style hatte das Ding auch teilweise echt schicke Animationen. Auch das CGI eigentlich, das war zwar alles sehr simpel und so, aber das war zumindest auch so stilsicher in so einem. Das hätte auch einfach so ein Switch-Game sein können. Und jeder hätte das so akzeptiert, so wie es ist. Und man wäre nicht irgendwie negativ aufgefallen durch schlechte Grafik oder so. Ja. Aber ja, keine Ahnung. Wird es jetzt mehr, wenn es jetzt mehr solche Switch-Squid-Games auf Familienspielniveau, dann würde ich sagen, holy shit, das klingt extrem langweilig. Oder wird es jetzt irgendwie, wird es jetzt crazy und wird mehr rumgeraged oder so. Und baut sie jetzt die fette Vendetta auf gegen die Aliens, muss aber trotzdem irgendwie bei denen noch mitspielen, um da irgendwie durchdringen zu können oder so. Na, das sind so die Fragen, aber keine Ahnung.
Ja. Also ich muss sagen, mich hat's jetzt nicht sonderlich mitgerissen, aber ich mag auch so cartoonige Styles nicht wirklich, also so kunterbunte visuelle Designs mit völlig abgespaceden Charakterdesigns und so weiter, das ist halt nicht so mein Ding. So, ich bin ja auch kein super großer Trigger-Fan und so weiter, also ich mag das nicht so sehr. Ich bin dann ja eher so auf der UFO-Table, ist alles super fotorealistisch und so Seite. Außer bei sehr, sehr ausgewählten Titeln. Was ich dem Ding aber zugute halte, es hat auf jeden Fall Konzept. Na, also man kann nicht sagen, dass sich hier keine Gedanken gemacht wurden. Das ist nicht generisch in irgendeiner Hinsicht. Es hat Konzept, es hat eine Backstory, es wird ja auch recht dramatisch und düster. Und ich finde, solche Sachen sind immer so ein Überraschungsei. So, das kann entweder kann das ein übelster Hidden Gem sein, den einfach die meisten Leute so schlecht bewerten oder nach der ersten Folge hinschmeißen wegen diesem CGI-Part oder weil es denen zu abgedreht ist oder so, aber was so in die Kategorie so abgedreht, dass es wieder genial ist, fällt. Und da gibt es einige Anime, die so sind. Es kann aber natürlich auch übelste Scheiße sein, wo der Autor sich irgendwie eingeredet hat, das wäre da super kreativ und so, aber am Ende liest es sich wie eine Fanfiction aus dem Fanfiction.de-Forum oder so. Und ich finde, die erste Folge gibt wenig Aufschluss darüber, in welche Richtung es geht. Es scheint ja sich nicht zu schade zu sein, auch mal ein bisschen düsterer zu werden. Wir haben ja eine super edgy Hauptcharakterin, die mich ehrlich gesagt damit nicht so krass abgeholt hat. Das hat mich jetzt eher an so ein Eden oder so erinnert, wie sie da rumgeraged ist. Aber ich finde auch so Rage-Schrei-Charaktere jetzt auch nicht super ansprechend. Ja, deswegen, also du sagst, das Ding ist sehr, sehr stylisch, da gebe ich dir recht, nur der Style konnte mich halt nicht abholen. Das ist halt nicht der Style, der mich abholt. Da haben wir, glaube ich, einfach unterschiedliche Geschmäcker. Ja, und ansonsten auf inhaltlicher Ebene, finde ich, ist das ganz schwer zu bewerten und da jetzt irgendwie ein Fazit zu ziehen, ob das jetzt gut geschrieben ist oder schlecht geschrieben. Also wir haben ja wirklich quasi nur den Anfang gekriegt. Also das Konzept ist ganz cool und es ist ganz kreativ. ist jetzt halt die Frage, was jetzt dann wirklich daraus gemacht wird. Ob da jetzt so ein geiler, keine Ahnung, Battle-Game-Anime draus wird oder so, oder ob es dann am Ende doch nur irgendeine weirde Möchtegern-Fanfiction ist, das ist ganz schwierig. Aber
ich mein so vom,
du wirst den ja sicherlich schauen und es mir dann eines Tages erzählen.
Ja, irgendwann im Rentenalter wahrscheinlich, keine Ahnung. Also es ist nichts, was ich jetzt mit hoher Priorität schauen würde. Entsprechend, keine Ahnung. Also ich meine, es ist ein Autor, der bewertungstechnisch eher im kontroversen Bereich einzuordnen ist, aber vom Track Record für mich persönlich eigentlich nur nice Zeug gemacht hat. Also ich fand Yuki Yuna großartig, also mindestens gut bis großartig, je nach Staffel und Folge. Und ich fand Rumble Garandol, das war für mich so ein absoluter Geheimtipp-Titel, den hat fast niemand geschaut. Der hat auch eine super niedrige Bewertung auf MRL, aber den fand ich auch ziemlich, ziemlich nice. Also
ja, deswegen sage ich ja, von Bewertung kann man da nicht ausgehen. Also ja. Es gibt halt auch so Sachen, die sind so abgespaced, dass sie wieder großartig sind. Ich nenne da ja immer American Horror Story als Beispiel im Live-Action-Bereich jetzt. Was mich jedes Mal wieder fasziniert mit jeder Staffel. Und das kann natürlich auch so ein Ding sein. Also ich habe ja auch einige Anime, bei denen ich total Hot Takes habe, so wie damals Island und so weiter, die für mich auch so voll in diese Richtung so bescheuert, dass es wieder irgendwie legit großartig ist, fallen. Nicht, dass ich das jetzt so bei Eyelid sehen würde, den müsste ich wirklich mal rewatchen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich den heute finden würde. Ich glaube, da haben sich meine Befindlichkeiten krass geändert, seit ich den das erste Mal gesehen habe. Aber ja, deswegen, also kann man nicht sagen, müsste man ausprobieren. Mich hat er jetzt in der ersten Folge noch nicht genug überzeugt, dass ich mich da zur Verfügung stellen würde, das auszuprobieren. Aber vielleicht tut es ja jemand anders.
Ja, dann kommen wir zu den Zahlen. Ich würde sagen, wir machen es jetzt mal ordentlich. Ich mache jetzt wieder und dann ist wieder alles hier
Zucht und Ordnung.
Zucht und Ordnung wiederhergestellt. Auf MRL haben wir eine 5,54 bei 1400 Bewertungen. Stand hier der 27.08.2024. Was sich übrigens nahezu gar nicht geändert hat seit Beginn der Serie. Da ist es mit 5,55 gestartet. Also wahrscheinlich hat den wirklich einfach niemand weitergeschaut. Und das ist immer noch so die Dropped-Wertung von allen. Unsere Community gibt eine 4,73 bei 11 Bewertungen. Endo.
Ich schließe mich dem allgemeinen Community-Tenor an und gebe eine 5 von 10. Ich fand's interessant, aber jetzt auch nicht wirklich faszinierend. Gabby.
Ja, trotz allem, trotz der positiven Worte, würde ich jetzt auch eher eine 5 von 10 bloß geben, erstmal für die erste Folge, weil, ja, wie gesagt, ich fand den Spieleteil nicht so super interessant, also eigentlich ziemlich langweilig sogar. Und wenn das so ein Fokus wird, dann bin ich hier sehr skeptisch. Und ja, mal schauen. Vielleicht, wenn den irgendjemand gesehen hat, fertig gesehen hat am Ende und bei uns im Chat mal schreibt, Gabby, geh mal rein. Das ist wie Rumble Garandol, ist irgendwie crazy shit, ist was für dich, sagt mir Bescheid. Ansonsten werde ich den wahrscheinlich sehr, sehr spät in meiner Anime-Laufbahn irgendwann mal schauen, wenn ich schon sehr, sehr viele Falten habe und nicht nur am Sack. Anime Nummer 3 für heute, und zwar ist das The Shy Hero and the Assassin Princesses. Im japanischen Titel Kisetsu Yusha to Ansatsuime. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Manga-Adaption von Silverlink, die hatten wir diese Season schon mit April Showers Bring Mayflowers und die bringen den hier unter ihrem Label Connect raus. Mit Regisseur Akitaya Noriyaki, Regisseur von The Unwanted Undead Adventurer und Ores Key. Ja, auf geht's.
Ja!
Nach Bocchi the Rock, Bocchi the Witch und das war's. Kommt jetzt Bocchi the Hero. Wow. Ende, worum geht's?
Ich hätte noch einen, und zwar Bocchi in echt. Wir hatten zumindest auf der Icon ein Mädel, das hat die meiste Zeit über an der Visual Novel Gaming Station gesessen und hatte halt so pinke Haare und auch so eine pinke Jacke an, so einen pinken Hoodie. Und die sah halt aus wie Bocchi, aber das sah nicht aus wie ein Bocchi-Cosplay. So, das sah halt aus wie wirklich einfach so eine Weebin, die halt einfach so aussieht. Und die hat halt die ganze Zeit auch nur mit ihren Kopfhörern an der Visual Novel Station gesessen. Und deswegen, ich glaube, wir haben sie gefunden, die Bocchi in Real Life.
Nein, denn danach wurde unsere Illusion zerstört, weil danach hat sie mit haufenweise Leuten da abgehangen und übelst rumsozialisiert. Die hat überhaupt nicht rumgebotcht. Echt? Ja.
Hat sie?
Ja. haben die dann noch zweimal oder so gesehen, da war sie dann plötzlich irgendwie so in einer Gruppe von vier Leuten oder so und hat da wild rumgeredet mit denen und war sehr aktiv. Also die hat die, ja, dann die waren nicht, das war richtig Fake Bocchi.
Na gut, dann erzähle ich euch lieber die Story von dem Anime. Und zwar, der Toto Lucia hat ungefähr 10 Jahre lang beim VfL Bochum gespielt, bis er dann ja bekannterweise Ende der letzten Saison im Juni, im April war das, glaube ich, muss ja Mai gewesen sein, sein letztes Spiel hatte. Dann ist er in den Trainerstab gegangen und danach hat er sich gesagt, so, der Toto macht jetzt mal was ganz anderes. Der wird jetzt einfach mal ein Held, ne? Geht einfach mal, lässt sich isekaien, ist dann in Bochum da, wurde von so einem Thyssenkrupp-Transporter überfahren und ist dann geisekait worden. Und jetzt ist er halt ein super krass muskelbepackter Held in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt, der krasse Skills hat, aber er ist halt unfassbar schüchtern. Und er ist vor allem unfassbar schüchtern, wenn es um Frauen geht. Und das machen sich seine Feinde zunutze und hetzen ihn 3 junge Assassininnen auf den Hals. Jede von ihnen ganz unterschiedlich mit verschiedenen Fähigkeiten. Jede von ihnen mit einem anderen Ansatz, die ihn sich als seine Party ausgeben und ihn auf seinen Abenteuern begleiten und dann immer versuchen, ihn hinterrücks umzubringen. Die stellen dann aber ziemlich schnell fest, dass der Toto mit seiner jahrelangen Erfahrung als Mannschaftskapitän doch eigentlich ein ziemlich nicer Typ ist. Und dann beginnt ein wilder Mix aus Mordversuchen, Doki Doki und Blush.
Ja. Auf jeden Fall, ich möchte mich beschweren, dass der Titel eine große Lüge ist. Das sind ja keine Assassininnen, also es sind schon 2, aber eine von denen will ihn ja nicht töten, sondern bloß rapen. Von daher möchte ich den Titel an der Stelle bitte korrigieren. Der Anime sollte The Shy Hero and the Assassin Princesses and the Rapist heißen.
Ja, das wäre mal ein geiler Titel. Ja, wir haben hier einen ziemlichen Gimmick-Anime mal wieder. Also wir haben einen Anime, er ist auf der einen Seite gimmicky und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, versucht er, glaube ich, so in so eine Kerbe zu schlagen, dieser Konosuba-Titel, so dieser komödiantischen Isekai-Sitcoms, wie wir ja zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr, als ich in Irland war, ich weiß nur, das war der Stream, wo der Russe mir gesagt hat, dass ich leiser sein soll, da hatten wir auch schon mal so ein Ding, und dann haben wir ja auch noch sowas wie The Legendary Hero is Dead, das war ja ein Titel, den ich sogar relativ gut fand. Und jetzt haben wir halt hier das nächste Ding und hier ist der Aufhänger halt eben, dass die 3 ihn umbringen wollen, aber eigentlich sich total von seinem Charme und seinem guten Herzen eingenommen sind und sich in ihn verlieben und deswegen die Mordversuche alle so halbherzig bleiben. Und
dass er ultra fucking schüchtern ist und jedes Mal, wenn sie so ein bisschen irgendwie überhaupt nur mit ihm kommunizieren oder so oder ihm ein bisschen appreciaten, er gleich komplett rot anläuft und ohnmächtig wird. Ja.
Genau,
und
das passiert sind halt. Die 2 Witze, die wir hier im Anime haben.
Genau, das passiert mehrfach in der ersten Folge. Und das war's jetzt im Prinzip. Ne? Das sind irgendwie diese 2 Gimmicks, die dann jetzt die ganze Serie über wahrscheinlich vorkommen werden. Vielleicht wird er. Also im Chat wurde geschrieben, der wird besser. Wie viel besser? Keine Ahnung. Ich muss sagen, du hast ja ein bisschen abgeraged, so, dass das halt so wieder diese Art
was
von.
Was heißt geraged?
Von,
ich fand
oder,
das einfach langweilig.
Ja, das ist halt so diese Art von Konosuba-Style-Anime mit nicht funktionierendem Comedic Timing ist, muss ich jetzt sagen, hatten wir schon schlimmere. Also, ich fand zumindest, die Gags waren mit einem Mindestmaß an Comedy-Inszenierung umgesetzt. Also da wurde ein bisschen rumgeschäftet. Da wurde ein bisschen, da ist zumindest irgendwie mit dem Soundtrack ein bisschen gespielt worden und so. Und das ist zumindest jetzt nicht zu lange Pause gewesen, bevor dann die Punchline kam. Es war einfach so dieses Mindestmaß an Comedy-Regie, die wahrscheinlich 1:1 den Manga adaptiert hat. Und das so auf eine Art und Weise, dass es halt gerade so funktioniert in Anime-Form. So würde ich es einordnen. Das ist bei weitem nicht auf dem Level, was war das? Wie hieß er? War das irgendwas? Hero Party, irgendwas? Wie hieß denn der? Mit dem Dude, der so eine Helden, der so eine Gilde irgendwie geleitet hat. Und eigentlich überhaupt nichts konnte, irgendwie überhaupt nichts drauf hatte, aber irgendwie so alle ihn gefeiert haben als den großen Gildenmeister oder so, weil er da einfach, ja, und er hat dann so getan. Boah, wie hieß denn der?
Keine Ahnung, hört sich an wie 6 verschiedene Anime,
also, die wir gesehen haben. Letztes Jahr irgendwann. Ich rede erstmal weiter.
Ich glaube, das ist der, den ich meine. Das war der, wo der Russe reinkam.
Der Russe reinkam?
Ja, also, weil in Dublin. Weil der Stream in Dublin war.
Ach so.
Und der mir gesagt hat, ich soll leiser sein. Der Russe, der mit mir in dem Haus gewohnt hat, wo ich
ja,
in Dublin
hier,
gewohnt
habe. Let this grieving soul retire. Jetzt habe ich ihn gefunden, den meinte
kann
ich.
Kann sein.
So, und den fanden ja irgendwie einige ganz gut. Der kam ganz gut an, aber da fand ich ja in der ersten Folge hat das Comedic Timing so überhaupt nicht funktioniert. Also das war wirklich kompletter Absturz für mich. Und weil der nicht mal die Basics geschafft hat. Und der hier hat zumindest irgendwie die Basics. Ich habe zumindest wahrgenommen, dass das Witze sein sollten. Und habe sogar mal hier und da mal ganz minimal geschmunzelt. Zum Beispiel, als die etwas überraschende Szene kam, dass das irgendwie gleich am Anfang von der einen da ihr Sex-Dungeon irgendwie gezeigt wurde. Das war zumindest so ein bisschen kurios und ein bisschen witzig und so. Aber ansonsten, ja, es ist ganz, ganz seichter Humor. Ich glaube, es ist halt wirklich einfach 1:1 das, was man hier im Manga hatte, ohne dass daraus noch irgendwie was Besonderes gemacht wurde. Und das ist es halt.
Also ja, mich konnte es in der Hinsicht nicht wirklich überzeugen. Also ich habe gerade schon erzählt, ich finde ja zum Beispiel, der Konosuba-Autor ist eigentlich gar nicht so ein guter Autor. Weil von dem wurden ja diverse Dinge mittlerweile adaptiert. Ich glaube, das letzte war Competence Will Be Dispatched. Und ich habe fast alles von dem gesehen oder zumindest reingeschaut und ich fand alles außer Konosuba hart mit.
Ja, also, das ist auch so die allgemeine Meinung.
Genau, und Konosuba, deswegen bringt mich das zu der Annahme, dass Konosuba wirklich hauptsächlich durch seine Inszenierung und Regie kommt. Und es stimmt ja auch, dass Konosuba vor allen Dingen die ersten 2 Staffeln extrem energiereiche Regie haben, wo einfach super geil mit Timing gearbeitet wird, mit Meme-Faces, mit Schnitten, mit den Synchronsprechern natürlich, die tolle Arbeit leisten und so weiter. Und das ist echt, ich würde echt immer noch mit so der alten Weisheit gehen, so 80% eines Witzes ist, wie du ihn erzählst. Und das ist mein Problem mit solchen Sachen, weil genau wie die anderen Sachen vom Konosuba-Autor, ich bin mir auch sicher, dass Competence ein super geiler Comedy-Anime wäre, wenn er so eine Inszenierung wie Konosuba hätte. Und dass fast alles ein super geiler Comedy-Anime wäre, wenn er so eine Inszenierung hätte. Jetzt vielleicht nicht fast alles. Wir hatten ja zum Beispiel ein Anime wie Shikanoko Noko Noko Koshtantan, der ja Comedy aller Art sozusagen umgesetzt hat. Da hat dann aber eben auch nicht jeder Witz gezündet, obwohl Shikanoko Noko Noko Koshtantan eigentlich durchgängig eine relativ gute Inszenierung hatte. Aber da waren halt auch einfach ein paar Witze bei, die einfach nicht lustig waren.
Ich finde, ein gutes Beispiel ist da auch Bakato Test und Grand Blue, die beide vom gleichen Autor sind. Bakato Test für mich so einer meiner absoluten Top-Anime, hat eine absolut grandiose Comedy-Regie von Onuma Shin und absoluter Banger. Total underappreciated, weil den leider heutzutage kaum noch jemand kennt. Und Grand Blue, der bekanntere Anime von den beiden, hat eine absolute Billig-Ranz-Regie von irgendeinem Dude bei Zero G und bekommt jetzt eine 2. Staffel und ist total gefeiert und so. Sollte eigentlich auch witzig sein, weil es eigentlich nur um dauerbesoffene Leute steht, die.
Der Manga ist ja auch, glaube ich, einhellig sehr, sehr beliebt von Grand Blue.
Genau, genau. Aber habe ich bloß eine Folge gesehen und die erste Folge davon hatte wirklich absolut grottenschlechte Comedy-Regie, wo wirklich jedes einzelne Comedic-Timing so weit verkackt wurde, wie man es nur irgendwie verkacken kann. Also, mich wundert es, dass der Anime so beliebt ist am Ende. Weil, Also witzig war das wirklich nur, wenn man darüber hinwegsehen kann, dass das. Wenn man sich das Comedic-Timing im Kopf selber wieder richtig stellt.
Sozusagen. Was ich auf jeden Fall aussagen wollte, ist, dass eben so eine Inszenierung das echt krass retten kann. Und hier hast du halt keine guten Witze. Und ich gebe dir recht, die Regie ist nicht Absturz, sie ist nicht super scheiße, aber es ist halt die, ja, eine der most low-hanging Comedy-Regien, die du wählen kannst als Anime-Regisseur. Sie ist jetzt zumindest auch nicht übermäßig kreativ und dass sie das irgendwie da total was rausholt und dem eine ganz andere Energie gibt oder so. Und so wie es eben bei einem Konosuba ist, aber ich glaube, das wäre nötig, damit ich diesen Titel witzig fände.
Ja, weil die gesagt, Vorlage, denke ich, wird das nicht hergeben. Also, die Vorlage gibt das nicht her, wenn du da nicht als Regisseur weit über das hinausgehen kannst, was die Vorlage bietet.
Richtig, und das ist halt so ein bisschen das Problem. Und wenn du jetzt nicht den Witz, oh mein Gott, die Heilerinnen, nicht die Heilerinnen hier, die Partymitglieder sind Assassininnen, die ihn umbringen, aber eigentlich sind sie in ihn verliebt, unfassbar zum Schießen findest, dann glaube ich nicht, dass man das hier sehr lustig finden wird. Ich meine, die Bewertungen sind ja auch eher durchwachsen. Dementsprechend, ja, es sah gut aus. Also es war durchgängig sehr solide produziert mit gelegentlichen Leckerbissen.
Ja, hatte so ein paar kleine, etwas actionreicheren Momente. Ja, das war eigentlich ziemlich stabil.
Genau, also von der Produktion voll in Ordnung. Aber ja, es ist halt, Comedy muss halt witzig sein und das ist halt nicht witzig.
Jo.
Da. Gut, dann kommen wir zu den Zahlen. Auf MRL haben wir hier eine 6,30 bei 4.954 Bewertungen. Stand ist hier der 27.08.2025. Unsere Community gibt eine 3,42 bei 12 Bewertungen. Gabby, was gibst du?
Ich habe das Gefühl, ich bin heute so ein bisschen eher im zu positiven Bereich unterwegs, aber ich fand ihn jetzt auch irgendwie nicht jetzt weniger unterhaltsam oder so als The Water Magician, dem ich ja auch schon eine 4 gegeben habe. Ich bleib mal noch bei der 4. Also der ist jetzt nicht super kacke oder so. Und wenn man mit dem Humor ein bisschen was anfangen kann und so, dann passt das schon. Und wie gesagt, ein paar Mal habe ich minimal geschmunzelt. Ja, gibt Schlimmeres. Endo.
Ich schließe mich an, ich gebe auch eine 4 aus genau den gleichen Gründen. Es war kein, tat nicht weh, den zu gucken, aber ich werde ihn wahrscheinlich übermorgen wieder vergessen haben und ja, hat Base-Level unterhalten, aber mehr davon brauche ich wirklich nicht.
Gut, dann kommen wir jetzt zu so einem total niedlichen Comfy-Anime mit cute Girls doing cute Restauranting, in der in Folge 2 dann ein Gang-Rape stattfindet. Und zwar mit Welcome to the Outcast Restaurant im japanischen Titel Tsuyosha Shokudo e Yokoso. Siehst du das hier von Crunchyroll?
Crunchyroll!
Eine Light Novel-Adaption von OLM. Die hatten wir diese Season im letzten Podcast? Vorletzten Podcast. Im vorletzten Podcast mit Night of the Living Cat. Die Novel läuft seit 2018. Als Regisseur haben wir Shimura Joji, bekannt für absolute Top-Titel wie Tamagotchi, Tamagotchi Yumekira Dream, Tamagotchi Miracle Friends und Go Go Tamagotchi. Boah. Das sind, glaube ich, auch unsere beiden absoluten Lieblingsanime, oder?
Ja. Ich bin riesiger Tamagotchi-Fan.
Geil. Dann freuen wir uns da drauf. Der Regisseur hat wirklich nichts anderes gemacht. Der hat sein ganzes Leben sich Tamagotchi-Anime gewidmet und das ist jetzt sein erstes Mal, dass er jetzt keinen Tamagotchi macht. Also ohne Scheiß. Deshalb, let's go.
Ja! Das Einfachste ist, nicht wiederzukommen und eure Currywurst dort zu essen, wo sie euch am besten schmeckt. Gott sei Dank denken 99% unserer Gäste komplett anders. Und nur das zählt für uns. Liebe Grüße noch an unsere Konkurrenz. Wir sind ein Restaurant zum Verspeisen des Essens in dem Restaurant. Wenn wir mal was zum Mitnehmen machen, dann müssen wir die Zeit dafür haben. Leider ist das von Freitag bis Sonntag nicht möglich. Es gibt genug Lieferservices in Dresden. Da müsst ihr nicht mal hinfahren. Wir machen es nicht. Und was ist jetzt dein Problem? Sollen wir für dich eine 24-Stunden-Hotline einrichten? Es hat niemand was dagegen, wenn du dein Geld zur Konkurrenz schaffst, oder? Also wir nicht. Das tut uns leid. Aber es gibt keine Kellner mehr. Leider. Bedankt euch bei der Regierung. Gabby, worum geht's?
Dennis. Ja, so heißt er wirklich. Und der wurde nicht geisekeit aus Deutschland, sondern das ist einfach nur der Dennis. Der Dennis lebt in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt, die nicht ganz so in einer mittelalterlichen europäischen Fantasy-Welt, die irgendwie nicht so ganz europäisch ist, weil da sehr, sehr viele japanische Einflüsse in dieser Welt existieren. Aber sie ist trotzdem eine europäische mittelalterliche Fantasy-Welt. So, und da ist jetzt der Dennis. Der Dennis, der ist super stark, der ist Teil einer der stärksten Gilden, die es dort gibt. Und ja, die ficken ihn aber irgendwann mal so richtig er hat dann keinen Bock mehr auf die Scheiße da. Und sagt zu denen, fickt euch, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, ich bin raus. Und so ist er jetzt auch raus und haut ab auf irgend so ein kleines Kackdorf und in diesem kleinen Kackdorf, da entscheidet er sich dazu, ein Restaurant zu eröffnen, weil, ja, fertig mit Heldentum, jetzt geht's in die Küche. Und für dieses Restaurant sucht er auch noch ja, eine Bedienung. Dazu geht er auf den örtlichen Sklavenmarkt natürlich, wie, wo man halt so rumguckt, ne, nach Bedienungen. Und wird fündig, da wird gerade ein kleines anderthalbjähriges Mädchen verkauft. Und er liefert sich ein großes finanzielles Battle mit dem Ortspädophilen zusammen. Darum, wer das kleine 0,5-jährige Mädchen kaufen darf, und kommt siegreich hervor, kauft das 0,25-jährige Mädchen und stellt sie bei sich ein als Kellnerin und befreit sie tatsächlich noch aus dem Sklaven. Du sagst zu ihr noch, du bist jetzt frei. Also, ja, ne, nicht mehr behaupten, ja. Fantasy Isekai in Klammern Ranz wäre nicht progressiv wie Fick, du.
Genau, würde ich auch sagen. Also es ist auf jeden Fall schon richtig geil. Also der Hauptcharakter hier, der macht sich wirklich nicht der Sklaverei schuldig, sondern nur der Kinderarbeit. Also das ist...
Genau, und in Folge 2 gibt es einen Gangrape, aber es ist nicht die Jüngste, die gegangraped wird. Und es ist zumindest nur der Versuch, weil sie noch gerettet wird, nachdem sie bereits ausgezogen an sämtlichen Körperstellen befummelt wurde von 4 Männern. Also, ne, das ist, es ist quasi für Isekai-Fantasy-Anime-Verhältnisse schon Vogue.
Blitzsauberer Anime. Könnt ihr mit eurer ganzen Familie schauen?
Ja.
Mit allen, mit eurer Oma, mit eurem Haustier, mit eurem Schwippschwager, alle kommen hier auf ihre Kosten.
Also ein bisschen Sorge aufpassen, ne? Also vielleicht nicht mit dem leicht konservativen Teil eurer Familie, weil die würden dann schon das als sehr, sehr woke bezeichnen hier.
Genau. Der Anime ist mindestens so woke wie das Kanu des Manitou.
Genau. Also ich würde schon sagen, der Anime ist auf dem Wokeness-Level schon so krass, dass ich ihn bei der AfD einordnen würde. Na gut, vielleicht
sehr schön.
Bei der CDU. Der Anime ist so woke wie die CDU.
Abseits von den woken Inhalten, wie zum Beispiel kein Kinderrape oder keine Sklaverei, kommen wir zum Inhalt. Es war langweilig. Es war langweilig. Oh, ich glaube, das ist so ein bisschen so der geistige Nachfolger von dem Anime, den ich letzte Season da bei Crunchyroll gemacht habe, dem ich 1/10 gegeben habe, da der... Ah, wie hieß der nochmal? Middle-aged Online-Shopper in another world. Weil das war ja auch so eine, der hat ja so getan, als wäre er so ein wholesome Isekai-Slice-of-Life-Anime über diesen alten Dude, der da die Fähigkeit zum Online-Shopping hat und sich dann alle möglichen modernen Gegenstände und Gadgets in die Fantasy-Welt holt und dann da ein chilliges Leben hat und dann dadurch eine Handelsbeziehung aufbaut oder so, und irgendwie stehen dann sämtliche Frauen, die in dieser Welt existieren, extrem hart auf ihnen, inklusive der Minderjährigen. Und auch inklusive der Kinder, und der sich dann als ziemlich ekelhafte Pedo-Fantasy rausgestellt hat, stellenweise. Und das hier hat mir ganz ähnliche Vibes gegeben. So, ich glaube, der lockt einen so ein bisschen, indem er einem sagt, so, guck mal hier, ich bin so ein wholesomer Isekai-Restaurant-Anime. Erinnerst du dich noch an Restaurant to Another World? Ja, so ähnlich bin ich hier. Schön gemütlich, ne, guck mal hier, machen unsere Gerichte so ein bisschen mit so ein bisschen Fantasy, nur links und rechts ist doch toll. Und dann am Ende, also ich sehe auf dem Key-Visual 3 Charaktere, die sehr minderjährig aussehen. Und die Blonde, ich weiß, dass die zumindest einen etwas weiterentwickelteren Körper hat, aber die sieht vom Gesicht auch aus wie -4.
Das stimmt,
deswegen, ja, also es ist trotzdem ultra pedobait. Und der scheint ja auch voll ausgereizt zu werden. Also der scheint sich ja dann immer wieder so abzuwechseln zwischen einigermaßen wholesome Restaurantszenen und Kochszenen und ja, halt irgendwelchen super problematischen, edgy Isekai-Inhalten. So wie jetzt eben in der ersten Folge hatten wir eine Sklavenversteigerung, in der zweiten Folge kriegen wir Gangrape. Ich will überhaupt nicht wissen, was wir in der dritten Folge kriegen. Und da ist dann natürlich der Hauptcharakter, der Knight in Shining Armor, der dann alle rettet, so wie das Justus, der den Anime schaut, auch machen würde. Und dann möchten alle Frauen seinen Haaren oder so. Und am Ende ist es dann einfach nur eine relativ, ja, ekelhafte Lolicon Fantasie
und. Man muss natürlich auch den bei der Szene, als die minus 850-Jährige zum ersten Mal den ersten Bissen von dem Essen nimmt, was er kocht, muss man natürlich auch ganz nah an die Lippen ranzoomen und die so detailliert und sexy wie möglich darstellen.
Ja, so Pastellfarben.
Und dann so eine sehr detaillierte Essen in den Mund nehmen Animation da einfügen bei der minus 7863-Jährigen.
Genau, die mit Abstand am jüngsten aussieht aus dem Cast. Es ist wild. Also, was ich dazu sagen muss, das Essen sah lecker aus. Was dann wieder ein Minuspunkt ist, es ist so random, dass diese Welt voll ist mit irgendwelchen japanischen Kulturgegenständen und das Essen, was er kocht, ist auch rein japanisch. Also das war irgendwie so ein gebratener Reis mit Miso-Suppe und er hat auch diese Kochstäbchen, die man da in Japan hat, diese ganz langen, zum Umrühren und so. Also und das ganze Restaurant ist auch komplett eingerichtet wie so ein japanisches Izakaya. Und selbst von außen sieht das Gebäude sehr japanisch aus und es wird null erklärt. Also er ist kein Japaner, der geisekai't wurde. Es spielt auch nicht in so einer japanisch angehauchten, also es ist eine mittelalterlich-europäische Fantasy-Welt, so eine typische. Also es ist jetzt nicht, als würde das jetzt in so einer japanischen Fantasy-Welt spielen. Es gibt einfach keine Erklärung dafür. Das ist, glaube ich, einfach der Autor konnte die Gehirnkapazität einfach nicht aufbringen, europäisches Essen zu recherchieren. Oder europäische Architektur oder irgendwie und hat dann wahrscheinlich einfach das eingebaut, was er kennt. Weil es geht ja nicht ums Essen, es geht ja eigentlich um die Lolis, so. Ist ja klar, ne? Ist ja nicht wirklich ein Restaurant-Anime. Deswegen, ich sehe auch auf dem Key-Visual, da essen die auch, sie stehen auf dem Tisch eigentlich auch nur japanische Sachen. Also ich denke, das wird sich so fortsetzen. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, es gibt mir einfach so krass. Die erste Folge war jetzt in Isolation, war die jetzt nicht schlimm, würde ich sagen. Also es waren ein paar Dinge dabei, wo man sich denken kann.
Ja, aber mit dem Typen da, irgendwie diesem
dieser
pädophile zwielichtige Händler,
der beim ist ja Isekai-Standard.
So. Und dass sie dann aber daraus dann irgendwie so die übelst witzige Szene witzig in Anführungsstrichen draus gemacht haben. Der will die kaufen, weil er die ficken will.
Genau, da lief dann im Hintergrund so eine lustige Comedy-Musik und der Hauptcharakter hat Meme-Gesichter gemacht und solche Sachen schon.
Kinder aber ich würde sagen, das ist alles bester noch nicht so. Bester Joke.
Also, es ist halt so. Weiß ich nicht. Also das ist ja noch einigermaßen Fantasy-Anime-Standard. Ich kenne auch einige Fantasy-Anime und Isekai-Anime, die. Also ich meine, guck dir mal Mushoku Tensei an, wie viele problematische Witze da drin sind. Und Mushoku Tensei ist ja auch kein Scheiß.
Aber irgendwie sind die trotzdem nicht so unglaublich plump verpackt wie hier.
Ja, genau, ich deswegen. Weiß nicht. Also das war ja das, was ich sagen wollte. Die erste Folge war in Isolation. Ich will Mushoku Tensei
nicht für seine Ultra-Horniness verteidigen und so, aber der bietet halt auch zusätzlich halt noch Zeug drumherum und ist trotzdem fühlt sich nicht komplett plump an.
Das wollte ich ja sagen. Deswegen in Isolation würde ich sagen, ist die Folge noch nicht so schlimm. Aber wenn ich jetzt mal meine Erfahrung von Middle-Aged Online-Shopper, der wirklich, wirklich schlimm war, mir das anschaue, es gibt genau den gleichen Vibe. Es gibt genau den gleichen Vibe von so einem Anime, der so tut, als wäre er so voll wholesome und unschuldig, aber eigentlich der plumpste, dümmste, ekelhafteste Loli-Fanservice ist. Der jetzt vielleicht nicht so explizit ist, also jetzt vielleicht nicht Loli-Fanservice im Sinne von, wird super viel Edgy gezeigt oder so, sondern eher im Sinne von, das, was da dargestellt wird, ist einfach, wenn man es nicht komplett hirnlos konsumiert, sehr, sehr bedenklich. Deswegen, keine Ahnung. Also, schade. Weil ich fände die Idee cool. Also, so Restaurant-Anime enttäuschen selten.
Es funktioniert ja in dem Setting auch ganz okay. Also ich fand ja Restaurant to Another World war zumindest comfy und hat irgendwie funktioniert. Hat ja damals eine 6 von 10 gegeben. Nur ist der halt nicht horny, sondern der ist halt wirklich einfach, der fokussiert sich auf den Kern, nämlich einfach Essen kochen und Essen verspeisen.
Genau deswegen.
Das ist damit spannend oder so, wird niemals ein großes Highlight sein, aber macht zumindest seinen Job irgendwie ganz stabil und der hier versucht halt das irgendwie so ein Mittelding zu finden aus einem comfy Restaurant-Koch-Anime und einem horny shitty Isekai.
Ja, und das ist halt so das Ding. Also ich finde, er nimmt dabei die comfy Restaurant-Sache halt auch nicht wirklich gut wahr. Oh nee, das war Mist. Das war großer Mist.
Ja.
Ja.
Ja. Zahlen. Auf einmal haben wir eine 7,15 bei 5.830 Bewertungen, stand hier der 27.08.2025. Ist seit Folge 1 ein bisschen hochgegangen, die war noch bei einer 7,0. Unsere Community gibt eine 3,55 bei 11 Bewertungen. Endo.
Ich gebe eine 2 von 10, das war scheiße. Gabby.
Würde mich der 2 von 10 anschließen. Heute Gleichschaltungstag. Sehr schön. Und wir kommen direkt zu einem Kurzanime zum Schluss noch, den wir bereits geschaut haben. Deshalb, sorry für euch, für alle Plop-Fans, es gibt keinen Plop jetzt zum Übergang. My Melody and Kuromi, lizenziert von Netflix.
Netflix, Leute.
Ein Original-Anime von Wit Studio. Die hatten wir letzte Season mit Yaiba und Moonrise und die haben hier irgendwie ein neues Label gegründet namens Todoku, unter dem sie das veröffentlicht haben. Basierend auf einem Maskottchen von Sanrio. Wir haben ja bei uns im Retro-Stream, der jeden Sonntag um 20 Uhr stattfindet, bei uns auf dem Livestream bei nanamon.net. Da haben wir immer mal in letzter Zeit relativ viele so Sanrio-Kurz-OVAs drinne zu allen möglichen Sanrio-Maskottchen. Ich glaube, My Melody und Kuromi hatten wir noch nicht, aber es ist vielleicht auch einfach ein neueres Franchise oder so, keine Ahnung, vielleicht hatten wir es auch schon und ich habe es verdrängt. Jedenfalls, ja, die sind alle sehr, sehr anstrengend, weil es wirklich absolute Kleinkinder-Scheiße ist, wo wirklich so, also da musst du entweder null sein oder lobotomiert, um das enjoyen zu können. Die alten Sachen aus den 90ern, ne? Wir reden jetzt gleich über das neue Ding hier. Regisseur bei dem neuen Ding hier ist Misato Tomoki, bekannt aus Pui Pui Molka. Wäre er auch nicht gemacht. Und das hat man aber sehr deutlich gesehen, dass hier dieser Regisseur am Werk war. Das sah vom Animationsstyle her sehr, sehr Pui Pui Molka-mäßig aus. Denn wir hatten hier Stoff-Stop-Motion-Anime aus verschiedensten Stoffen und Flausch und anderen Dingen, die miteinander verklebt wurden, um sie dann kuschelig durch die Gegend zu wuscheln.
Puschel, wuschel, kuschel, wuschel.
Ja. So, also ich fand den auf jeden Fall schon mal bei weitem nicht so anstrengend wie diese ganzen Sanrio-Kack-Dinger aus den 90ern. Da hat er auf jeden Fall an der Stelle gewonnen. Ich fand ihn sogar irgendwie ein bisschen unterhaltsam. War eigentlich ganz witzig. My Melody übelste Fotze. Kuromi auf jeden Fall MVP in der Serie. Also definitiv besser als My Melody, weil also es geht darum, Ende muss ja die Story zusammenfassen. Ende, mach mal hier.
Achso, fuck, stimmt, muss ich.
Ganz vergessen, dass man das auch mal machen muss. Na, mach mal.
Ja.
Am besten mit unserem Headcanon.
Boah, das kann ich jetzt im Podcast nicht sagen. das wäre zu düster. Das würde ich nicht, das will ich nicht.
Das ist deine Grenze.
Naja, wir haben uns, da waren ja schon einige wirklich, wirklich heftige Sachen dabei.
Vielleicht habe ich die vergessen, aber.
Ja, wahrscheinlich. Also, es geht um Mariland und da lebt My Melody. Das ist ein süßes, kleines Flausch-Sanrio-Wesen und die eröffnet einen Kuchenladen. Allerdings gibt es auch noch eine andere, die Kuromi, die möchte auch einen Süßigkeitenladen eröffnen, japanische Süßigkeiten, und wird ignoriert von allen. Und das zieht sich durch ihr gesamtes Leben. Alle lieben My Melody und hypen sie total und sind super beste Freunde und zimpen für sie. Und Kuromi wird immer von allen ignoriert und ausgestoßen und kollektiv gemobbt. Und das findet Kuromi scheiße. Und jetzt will sie das ändern.
Richtig so. Verdammt. Verdammte My Melody. Ich hasse sie so sehr.
Ja, Mann.
Bitch, Alter.
Und alle inklusive My Melody sind völlig ignorant für Kuromis Leid. Also es juckt sie einfach überhaupt
alles
nicht,
dass auch
es
wirklich
Kuromi total scheiße geht und dass sie sich eigentlich nur Freunde wünscht und so. Die ganzen Charaktere, also wirklich, My Melody ist schon eine richtige, richtige Kachbar.
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 ja, untermalt ist das Ganze mit einem Soundtrack, der ein Mix aus K-Pop Demon Hunters Soundtrack und DJ Skinhead ist.
Ja, also wilde Soundtrack-Choices hier auf jeden Fall. Nein, aber es war ganz unterhaltsam. Also es war, also optisch war es sehr beeindruckend, fand ich. Ja. Also Pui Pui Molka habe ich nicht gesehen, habe aber extrem viel Positives
gehört. War so komplett auf diesem Level. Cool. Also war genauso nice, interessant und kreativ animiert wie Pui Pui Molka.
Genau, und das war hier halt genauso. Also es war komplett, also ich weiß nicht, ob es wirklich Stop-Motion war oder CGI. Wenn, dann war es extrem hochwertiges CGI, das extrem realistisch nach
soweit echten ich Materialien weiß, ausgesehen hat. Soweit ich weiß, ist das komplett CGI, so wie Pui Pui Molka auch.
Okay, ja, dann war es extrem krasses CGI, was das Stop-Motion halt wirklich unfassbar echt und auch die ganzen Texturen von den ganzen Materialien in der Welt super, super detailgetreu und realistisch nachgestellt hat.
Da gab es so Plaste über Dingsies, so, die irgendwie so einen Hut darstellen sollten und da waren so, sogar so ganz kleine Fussel dran, so wirklich so ne, als ob das tatsächlich abgefilmt wurde. Vielleicht war es aus, aber nee, also soweit ich weiß, ist Pui Pui Molka, das genauso aussah, eine komplette CGI-Produktion. Ich hatte da auch mal irgendwie so ein paar Behind-the-Scenes-Sachen gesehen, wo das auch so die CGI-Models gezeigt wurden und so. Das ist, glaube ich, kein
Stop-Motion. Ja, ich glaube, im Sakuga-Blog gibt es auch mindestens einen Artikel, der sich relativ detailliert damit auseinandersetzt. Ja. Ich kann mich aber auch nicht mehr dran erinnern, ob da nicht auch erwähnt wurde, dass es irgendwie einzelne Stop-Motion-Passagen gab oder ob die Stop-Motion-Sachen zum Testen gefilmt haben und dann quasi das aber als Test-Footage nur benutzt haben oder so, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, es sieht auf jeden Fall wahnsinnig überzeugend aus. Es ist, hat auch irgendwie ein nettes Pacing. Es hat auch irgendwie was, weil es halt so übertrieben girly, cutesy ist und alles so dümmlich, niedlich, kann man da unfassbar gut drüber shitposten.
Dümmlich, niedlich trifft es ganz gut, ja.
Ich will jetzt keine Sachen nennen, die wir uns ausgemalt haben, aber wir haben uns dann halt irgendwann so eine extrem düstere Lore zu My Melody ausgedacht und an was für schweren Verbrechen und moralisch verwerflichen Schandtaten sie schon beteiligt war und was für ein unfassbar schrecklicher Mensch sie ist.
Ich würde sagen, die sind alle kanonisch.
Ja, alles kanonisch und jetzt ist sie nach Holland geflohen, also da ist eine Windmühle im Hintergrund, deswegen ist das Safe Holland, in irgendein holländisches Dorf und hat sich dann eine neue Identität angeschafft, aber eigentlich ist es eine mehrfache Kriegsverbrecherin und verurteilte Straftäterin, also so ist das und jetzt Kurumi ist jetzt ihr nächstes Opfer, dass sie einfach kollektiv mit dem ganzen, das ganze Dorf dafür anstiftet, Kurumi zu mobben, einfach aus Boshaftigkeit, weil sie will, dass Kurumi sich umbringt oder so. Es ist My Melody, also kauft, wenn ihr Merchandise davon seht irgendwo, dann kauft euch Kurumi-Merchandise. Ja. Kauft euch kein My Melody-Merchandise. My Melody kann sich ficken gehen.
Ja, Kurumi ist zwar die ganze Zeit aggressiv, aber zu Recht. Absolut zu Recht.
Und außerdem mag Gabby ja aggressive Charaktere, wie wir beim ersten Richtig. Anime festgestellt haben.
Richtig.
Naja, jedenfalls, ja, es ist so eigentlich tatsächlich ganz kurzweilig. Also ich würde mir davon jetzt auch nicht unbedingt mehr angucken. Aber so für eine Folge war das okay. Also es war solide, unterhaltsam und das hätte ich nicht unbedingt davon erwartet.
Ja, würde ich mitgehen. Also das könnte mal reingucken in die erste Folge, allein für die Produktionsqualität. Das sieht, wie gesagt, sehr beeindruckend aus und da macht den auf jeden Fall nichts Falsches und wird wahrscheinlich auch nicht so sonderlich schlechter werden, weil die Bewertung ist sehr hoch.
Wir haben übrigens gerade doch wieder verkackt.
Hammer.
Du hättest Story machen müssen. Ich habe Unmod gemacht, das mit den Restaurant-Reviews. Dann hast du die Story zusammengefasst und wir switchen ja nicht bei den Doppelaufnahmen. Hast ja zumindest das vorher gesagt, dass du jetzt zweimal beides machst.
Ja.
Deswegen hättest du jetzt wieder, hast du dich drum rumgeschlichen, du Schlingel hier. So, jetzt machst du mir aber hier die Zahlen.
Jetzt reiße ich mir so mein Gesicht runter und es ist einfach meine Melody drunter.
Ja,
unter deinem Gesicht ist Kudomi.
Gottverdammt, My Melody.
Ja, hat sie dich wieder gekriegt.
Olle Funz.
Okay, wollen wir zu den Zahlen kommen?
Ja.
Okay. Hast du das jetzt, oder?
Nee, die musst du machen, hab ich doch gerade gesagt. Das ist deine Wiedergutmachung.
Okay, auf ML haben wir eine 7,96 bei 1451 Bewertungen. Stand hier der 27.08.2025. Das Ding ist übrigens auch schon fertig released. Da kam an einem Tag, am 24. Juli, kamen sämtliche Folgen auf einen Schlag raus. Unsere Community gibt eine 5,0 bei 10 Bewertungen. Ende.
Ich gebe eine 5 von 10. Das war genießbar. Gabby.
Dem würde ich mich vollumfassend anschließen. Und damit haben wir heute 100% Gleichschaltung, soweit ich das auf dem Schirm habe.
Und keinen Anime über 5 von 10, glaube ich.
Das ist korrekt. Ja, gut. War aber zu erwarten, würde ich sagen. Und ehrlich gesagt, war es alles nicht ganz so schlimm wie erwartet.
Ja, aber
ich denke, das trifft die heutige Sendung ganz gut.
Ein spektakuläres Finale für unsere XXL-Streaming- bzw. Podcast-Woche.
Ja. Jetzt muss ich nur noch die Podcast releasen.
Geil.
Jo.
Ja, ich hoffe, es war auch wholesome für euren Podcast-Marathon, den ihr dann ja wahrscheinlich gemacht habt, wenn ihr die alle durchgehört habt. Wenn ihr das gemacht habt, dann Props von mir. Dann ist das sehr nice. Das solltet ihr öfter machen. Marathonisiert unsere Podcast. Lasst euch nichts entgehen von unseren wertvollen Worten. Und ja.
Besonders die ganz wertvollen Worte von 2012 aus den ersten Podcasts.
Genau, marathonisiert jetzt einfach alle Podcasts, ja, die existieren von Nana One.
Richtig, das sollte man sowieso regelmäßig tun. Immer mal wieder so ein Nana One Rewatch.
In regelmäßigen Abständen so mit der gesamten Familie.
Nana One Rewatch sollte man immer einmal jährlich machen mit sämtlichen von Nana One produzierten Bewegtfilmproduktionen.
Ja, Mann. Inklusive den Mitschnitten vom Retro-Stream.
Richtig, richtig. Und den Serien-Soyanka-Mitschnitten und den Gaming-Stream-Mitschnitten. Das sollte man alles mindestens einmal im Jahr schauen. Komplett.
Wisst ihr Bescheid?
Yes.
Wenn ihr das alles geschaut habt und euch denkt, ich will trotzdem noch neuen Nana One Stuff und ich will nicht auf die Podcasts warten, ich will das alles sofort, direkt, während es erstellt wird, das ist tatsächlich möglich, da müsst ihr einfach nur donnerstags um 19.30 Uhr auf nanaone.net/livestream vorbeischauen. Dann seid ihr nämlich bei dem Stream dabei, wo wir die Anime schauen, auf die reacten mit euch gemeinsam und auch diesen Podcast hier live produzieren. Ihr findet bei nanaone.net auch unseren Discord, da könnt ihr sowieso immer vorbeikommen und findet nette Leute. Aber ihr könnt dann eben auch bewerten während der Streams und fließt dann in die Community-Bewertung ein. Also nanaone.net/livestream, 19.30 Uhr donnerstags, das ist eure Adresse. Und wenn ihr sagt, mit diesem ganzen modernen Mumpitz hier kann ich nichts anfangen, die guten alten Anime aus den 90ern, das waren noch die echten, dann ist sonntags 20 Uhr euer Zeitpunkt, ebenfalls auf nanaone.net/livestream. Da gibt's dann nämlich den Retro-Stream und da wird sich momentan munter durch die japanischen Bewegtbilder der 90er gegraben. Also Season-Stream, donnerstags 19.30 Uhr, Retro-Stream, sonntags 20 Uhr. Wenn ihr auf Convention steht, haben wir einen Schwestern-Podcast, die Nana One Contime. Da ist jetzt eine neue Folge zu Animagic erschienen. Hört da unbedingt mal rein. Und ansonsten verrät euch Gabby jetzt, ob er euch noch Bonus-Content kredenzt.
Nein.
Alles klar. Dann gibt's Bonus-Content von einem Ehrengast, den wir extra dafür eingeladen haben. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Und jetzt gibt es fettes, langes, das klingt wie so ein Porno, als würde ich so ein Porno anmoderieren.
Mach weiter.
Fettes, langes, schwitziges, erregendes, leidenschaftliches Bonusmaterial von Merch.
Tschaußen.
Tschüss.
Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.